Also ich finde, wir müssen beides denken. Ja, auf der einen Seite, wir können niemandem in dem Sinn Emotionen machen und wir können nicht aktiv von außen die Emotionen bei jemandem verändern. Und das ist sogar auch einer der größten Fallstricke bei diesem Thema Umgang mit, in Anführungsstrichen, schwierigen Mitmenschen. Wenn ich den Glaubenssatz habe, wenn ich es nur richtig mache, dann kriege ich dich dazu, dass du.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ich freue mich tatsächlich immer, wenn Menschen sich interessieren für gerade im Businessbereich psychologische Hintergründe.
Ja.
Das ist ja so, wie du in unserem Vorgespräch gesagt hast, ja, vielleicht immer noch ein bisschen unmodern, sich überhaupt mit Emotionen zu beschäftigen, mit so den psychologischen Hintergründen von Verhaltensweisen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen.
Ja.
Heute muss ja vieles immer schnell gehen, lösungsorientiert, zack, zack, wie finde ich irgendwie einen guten Weg, mit Herrn oder Frau XY umzugehen. Und was dabei manchmal auf der Strecke bleibt, ist so ein Stück hinter die Kulissen zu gucken und auch einen Blick darauf zu werfen, dass jedes Verhalten, unabhängig davon, ob mir das gefällt, ob ich das passend finde, für die Person selber einen guten Grund hat. Und ich finde, das lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ich finde, das lohnt sich, da ein bisschen was zu wissen, auch wenn ich selbst vielleicht in meinem Beruf gar nicht die Psychologin bin oder den Fokus darauf habe. Aber ich habe ja doch ständig, egal in welchem Job, mit anderen Menschen zu tun. Und ich finde, das könnte zu einer, ja, vielleicht anderen Dialog- und Beziehungskultur eine Menge beitragen, wenn jeder so ein Quäntchen Wissen darüber hätte. Das wäre natürlich ideal. In den Zustand werden wir wohl nicht kommen. Aber deswegen freue ich mich immer, wenn solche Fragen kommen wie jetzt von euch. Können wir uns nicht mal eine Zeit über dieses Thema jetzt halt hier schwierige Mitmenschen in Anführungsstrichen unterhalten?
Karin, das war tatsächlich auch die Initialzündung zu unserem Podcast, dass wir irgendwann mal so ein Erlebnis hatten und gesagt haben, eigentlich muss man doch nur gut mit den Emotionen umgehen. Dann sind die Inhalte fast egal. Oder die Sachinhalte ergeben sich dann von alleine. Von daher, Karin, bin ich total glücklich, dass du heute hier bist. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne.
Und ich bin schon ganz gespannt.
Ja, da könnte ich fast direkt mit einer Rückfrage reagieren. Was hattet ihr denn im Sinn, als ihr diese Hypothese formuliert habt? Man muss doch eigentlich nur gut mit den Emotionen zurechtkommen, dann ergeben sich die Inhalte von alleine. Wo soll ja ich eigentlich antworten? Aber spontan kam mir diese Frage. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, bei uns war es wirklich der Gedanke, Umgang mit Emotionen in der Arbeitswelt, weil wir häufig erlebt haben in unseren Jobs, die wir so haben, die auch sehr unterschiedlich waren, dass häufig so, dass das Gefühl ist, das emotionale Ich bleibt irgendwie am Eingangstor stehen. Na, also wir gehen auf die Arbeit, wir sind alle professionell, ne, rational ist sehr wichtig. Also alles erklären können, begründen können, ne, herleiten können. So diese ganze rationale Seite unseres Ichs ist halt in der Arbeitswelt total präsent und wird auch sehr hoch geschätzt, sehr hoch gewertet. Und die emotionale Seite unseres Ichs wird häufig so ein bisschen als, ja, das gehört hier nicht hin, abgetan. Ne? So nach dem Motto, das ist. Da müssen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also lass uns mal wieder professionell werden oder lass uns doch mal wieder auf die Inhalte gucken oder so. Also solche Sätze sind mir häufig in meinem Arbeitsleben begegnet. Und mit der Zeit, also auch durch die Coaching-Ausbildung, die ich da machen durfte, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie viel Gewicht da drin ist und wie viel Potenzial da drin ist und wie viel wir eigentlich dadurch liegen lassen, dadurch, dass wir es vor dem Eingangstor stehen lassen, also bildlich gesprochen. Und ja, aus dieser, ich sag mal, aus dieser Erfahrung, ich sag mal, meines Lebenslaufs jetzt heraus, kam dann im Gespräch mit Suse zusammen die Idee auf, dass wir gesagt haben, wie wäre es, wenn wir dem Ganzen einfach ein Forum geben? Also wenn niemand darüber spricht in der Arbeitswelt, weil es eben, ich weiß nicht, warum es so ist. Vielleicht, weil es ein Tabu ist oder weil Menschen sich nicht trauen oder ich weiß nicht, irgendwelche Gründe wird es dafür geben, weswegen das in der Arbeitswelt nicht so gang und gäbe ist. Haben wir uns gedacht, dann lass uns doch einfach das Ganze wirklich mal eine Bühne
Ja.
dafür schaffen, indem wir ein Format aufsetzen, was für alle Menschen zugänglich ist, ne, wo Führungskräfte, wer auch immer, Scrum Master, also jetzt, wir kommen halt aus dem agilen Bereich, deswegen ist Scrum Master für eins eine starke Zielgruppe, Agile Coaches, aber auch Führungskräfte generell, dass wir denen einfach mal mitgeben, was sagen denn eigentlich so ExpertInnen zu
Ja,
diesem ganzen Thema.
spannend.
Deswegen holen wir uns bei uns in den Podcast verschiedene Experten und Expertinnen rein, viel aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, auch aus, also wirklich aus den Führungsrollen, auch Geschäftsführer teilweise, und interviewen die einfach, also gehen ganz, ganz offen mit unserer, wir nennen es immer, forschende Neugier, mit der wir Fragen stellen und versuchen einfach ganz viel dazu zu lernen und mit den Aha-Effekten, die wir bekommen, quasi einen Mehrwert für unsere HörerInnen zu
Ja,
generieren.
also.
Und gleichzeitig das Thema Emotionen in der Arbeitswelt damit auch ein Stück weit salonfähiger zu machen. Oder zumindest diese Hemmschwelle so ein bisschen zu reduzieren, dadurch, dass wir dem Ganzen Vorrang geben.
Und ich finde diesen Begriff Hemmschwelle an der Stelle ganz wichtig, denn vielleicht ist ein Teil der Beiträge zu dieser Vorsicht oder Scheu, dass in vielen Unternehmen und vielleicht auch ein Stück in unserem Kulturkreis Emotionskontrolle etwas anders gewertet wird, als Emotionen auszudrücken. Das ist ja gar nicht in allen Kulturen der Fall. Aber dieses sich im Griff haben, die eigenen Emotionen im Griff haben, unbedingt souverän erscheinen zu wollen, wobei Souveränität dann assoziiert ist eben mit, ich bin schlagfertig. Ich kann rhetorisch gewandt reagieren. Ich lasse nicht anmerken, wenn mir etwas nahe geht oder mir jemand auf den Schlips getreten ist. Also dieses rhetorische Oberwasser, das ist ja manchmal das, was so einseitig assoziiert wird, auch mit Souveränität, dass das doch nicht überall, aber an vielen Stellen so wie so ein impliziter Leitgedanke ist. So muss ich sein. Und wenn ich zeige, dass mir etwas was ausmacht, dass ich irritiert bin, dann kann das sein, dass ich da eine offene Flanke habe, dass das irgendwie nachteilig ist, dass das Gegenüber das ausnutzen oder darauf in einer Weise reagieren wird, die mich beschämt. Und da ist ja auch was dran. Also ich finde, deswegen habe ich vorhin zurückgefragt, zu eurem Motiv. Ich finde, um über Emotionen zu sprechen, braucht es ja auch einen bestimmten Boden. Das schafft ja relativ schnell eine Intimität und eine Nähe, die auch gar nicht überall passt oder angemessen ist. Also, wenn ich mich durch die Art und Weise, wie du mit mir umgehst, verunsichert fühle und wir beide sind gerade in einem Erstkontakt, lernen uns kennen, vielleicht bist du mein Auftraggeber, mein potenzieller, dann ist die Frage, ist das stimmig, dass ich jetzt mit dieser Verunsicherung in den Kontakt gehe? Oder wäre das dann vielleicht sogar störend und irritierend, weil du möchtest natürlich mit jemandem zu tun haben, der potenziell dir ein gutes Gefühl gibt, der sich als kompetent erweist oder die in dem Fall. Und von daher finde ich, braucht es auch immer einen Blick auf die Situation, auf unsere Rollen, auf den Kontext, um beantworten zu können, wie offen kann ich, können wir auch auf dieser emotionalen Ebene, auf dieser Beziehungsebene miteinander sein? Und wenn das wachsen darf im Laufe der Zeit, das wäre ideal, wenn mit dem, dass wir uns besser kennenlernen, auch unsere Beziehungsebene mitreift. Nicht nur der Austausch unseres sachlich-fachlichen Know-hows, sondern auch unsere Beziehung mitreift. Wenn dann Vertrauen wächst, dann kann das möglich werden, auch zu sagen, du Tim, letzte Woche, als wir gemeinsam in der Präsentation waren und du so an so vielen Stellen vorgegriffen hast, da habe ich mich unwohl gefühlt, da habe ich doof dagestanden. Das war mir unangenehm und das habe ich dir auch ein Stück übel genommen. Und irgendwie muss ich da mit dir nochmal drüber sprechen, weil ich merke, sobald wir uns sehen, im Moment ist dieses Gefühl oben auf und ich kann dir gar nicht frei begegnen. Das, so eine Art von Austausch, dafür braucht es aber auch erstmal ein Stück gewachsene Beziehung und Vertrauen zwischen uns und gleichzeitig wächst natürlich auch Vertrauen und Beziehung zwischen uns, wenn sowas möglich ist.
Karin, das finde ich gerade total spannend, was du gesagt hast. Ich hatte auch, glaube ich, schon so meinen ersten Aha-Moment, weil ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle das oft nicht verstehe, wenn jemand sich beschämt fühlt, wenn er Emotionen hat oder zeigt. Und ich finde das eigentlich ein sehr großes Geschenk, was wir da so bekommen,
Ja.
dass wir Emotionen haben und zeigen, auch zeigen. Ich finde für nichts Schöneres, als wenn sich jemand vor mir freut oder mit einem lacht oder vielleicht auch weint. Also das ist bei, also ich
Ja.
finde das alles ein Geschenk. Und das, was du gesagt hast, dieses woher kommt das? Also das ist wirklich die Frage, woher kommt das, dass man sich beschämt fühlt, wenn man Emotionen zeigt, weil wir haben sie ja trotzdem. Und genau das war auch eben noch so eine Initialzündung unseres Podcasts. Dass wir gesagt haben, wir kommen ja nicht halb zur Arbeit, sondern wir kommen ja tatsächlich ganz. Und
Ja.
wenn die so unterdrückt sind, dann blitzen die so latent immer an der einen oder anderen Seite in nicht gut handelbarer Weise auf. Und oft sind die Dinge, die man bespricht und macht oder fachlich erarbeitet, finden keinen Anklang, wenn du nicht auch die Emotionen mit abholst.
Ja, unbedingt. Finden nicht nur weniger oder keinen Anklang, sondern wirken oft auch viel weniger glaubwürdig. Ich würde sagen, wir Menschen, wir sind ja in gewisser Weise doch immer noch auch Säugetiere. Das heißt, wir nehmen ganz körperlich wahr, wie wirkt der andere auf mich, was strahlt der aus. Das hat mit Gestik, mit Mimik zu tun, insgesamt mit Körpersprache, aber auch mit der Atmosphäre, die ein Mensch erzeugt. Also ich kann ja, wenn ich in einen Raum hineinkomme, sofort oft spüren, was kommt mir da entgegen, wenn da jemand schon sitzt? Wie fühle ich mich der Person gegenüber? Das geht in einem Bruchteil von Sekunden. Und auch wenn wir Menschen die Sprache zur Verfügung haben, haben wir doch dieses ganz körperliche Sensorium, was in Resonanz mit der anderen Person geht. Und jetzt muss ich einmal noch mal rückfragen zu deiner Frage oder zu deinem Punkt, damit ich die Kurve wieder kriege. Ich hatte nämlich gerade einen Gedanken dazu.
Ich frage mich, woher diese Konvention kommt.
Ah.
Ich empfinde sie eigentlich aus einer Metaperspektive gesehen ziemlich, ziemlich unnatürlich.
Ja, okay. Und wenn wir, vielleicht komme ich auch gleich nochmal zu dem Gedanken zurück, wenn er mir wieder kommt, aber ich schlage einmal die Brücke zu dem, was du eben gesagt hast. Wenn wir auf Kinder gucken, dann sehen wir ja eigentlich, wie ist es denn von Natur aus? Ne? Kinder, die, gerade wenn sie klein sind, die sind ja in einem schnellen Wechsel der Emotionen unterwegs, können im einen Moment zu Tode betrübt sein, im nächsten Moment ganz jauchzig glücklich und im nächsten Moment dann irgendwie vielleicht wütend. Und Kinder leben ja Emotionen ganz körperlich. Also wenn ein Kind wütend ist, dann ist das nicht nur die Stimme, dann ist das nicht nur die Mimik, sondern da ist der ganze Körper wütend. Ja, das heißt, eigentlich drücken sich unsere Emotionen auch erstmal stark körperlich mit aus. Und jetzt ist die Frage, was erlebe ich vor allen Dingen auch tatsächlich als Kind, wie die Umwelt, wie meine Eltern, wie wichtige Bezugspersonen darauf reagieren, wenn ich so bin? Und ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel. Angenommen als Kind, wenn ich dann mal so einen Wut- oder Trotzausbruch habe und es heißt, so jetzt geh auf dein Zimmer, du kannst wieder runterkommen, wenn du dich beruhigt hast. Dann kann es sogar sein, dass ich überhaupt nicht verstehe, was in dem Moment passiert. Wenn ich sehr klein bin, wenn ich 3, 4 Jahre alt bin, dann verstehe ich vielleicht überhaupt gar nicht, was da passiert. Aber die Folge ist für mich hoch unangenehm. Ich muss in mein Zimmer gehen, ich bin alleine, ich bin verwirrt, ich kriege mit, Mama und Papa sind ärgerlich auf mich. Und wir Kinder sind ja letzten, oder wenn wir Menschen Kinder sind, wir sind ja letzten Endes darauf angewiesen, über solche Erfahrungen zu lernen, wie die Welt funktioniert. Und wenn ich das nicht nochmal erleben will, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, da aufs Zimmer geschickt zu werden, also wenn das 2, 3, 4, 5, 8, 10 Mal passiert, dann lerne ich daraus, dass ich besser nicht so bin. Und dass ich in dem Moment, wo ich meinen Ärger, meine Wut beispielsweise spüre, dass ich die abklemme. Und das kann so weit gehen, so ist unsere Psyche organisiert, dass ich meine Wut vielleicht irgendwann gar nicht mehr merke. Und ich habe immer wieder mal im Coaching zum Beispiel auch Menschen, die sagen, ich bin nie wütend. Oder jemand, der seit 20 Jahren verheiratet ist und sagt, mein Mann und ich, wir haben uns noch nie gestritten. Da werde ich dann hellhörig, weil ich das erstmal für hoch unwahrscheinlich halte, dass es zwischen Menschen keine Situation gibt, wo so viel Spannung entsteht, dass man sich nicht auch mal streiten könnte. Und das heißt, die Frage ist, welchen Umgang mit Emotionen haben wir eigentlich gelernt? Und sind unsere Bezugspersonen in Resonanz gegangen damit? Waren die ein Gegenüber dafür? Konnten die das zum Beispiel aushalten, dass ich mal wütend bin oder trotzig bin oder verzweifelt oder traurig oder ängstlich? Sind die für die Emotion ein Gegenüber, sodass ich auch als Kind lernen konnte, mit dieser Emotion umzugehen, also die selber zu spüren, sie selber zu verstehen und sie dann aber auch selber irgendwann zu regulieren? Weil natürlich als Erwachsener ist das hoch ungünstig, wenn ich ärgerlich bin und ich raste jedes Mal aus. Das geht natürlich nicht. Und so als Grundidee, du siehst im erwachsenen Menschen auch immer ein Stück eine Kostprobe davon, was für einen Umgang mit Emotionen hat dieser Mensch gelernt und welche Erfahrungen hat dieser Mensch in Beziehungen, in frühen prägenden Beziehungen gemacht.
Magst du vielleicht einmal kurz erklären, wie Emotionen überhaupt entstehen? Also wie kannst du das vielleicht erklären, wie das kommt? Also wie kommt eine Emotion zustande?
Da bin ich tatsächlich gar nicht die Expertin. Ich glaube, da gibt es Leute, die das besser erklären können. Ich lese im Moment gerade ganz viel dazu, aber bin, was die Entstehung angeht, tatsächlich gar nicht so fit und firm drin. Aber Emotionen erstmal sind ja etwas, was gar nicht in uns entstehen muss, sondern was im Grunde in Wechselwirkung mit unserer Umgebung von Anbeginn unseres Lebens da ist. Also so etwas wie zum Beispiel ein Ekel, ja, eine Überraschung, eine Freude. Das siehst du ja bei Babys schon, wenn du die irgendwie kitzelst oder mit ihnen spielst, dass sie dann anfangen zu lachen oder wenn die das erste Mal etwas Unbekanntes essen. Das finde ich immer herrlich zu sehen bei einem Baby, wie sich diese komplette Mimik verzieht. In Resonanz eben auf das, was von der Außenwelt ihnen begegnet oder in Resonanz zu dem, was innerlich gerade passiert. Also ein Schmerz, ein Unwohlsein, was dann eben über die Emotion ausgedrückt wird. Und ein ganz wichtiger Teil dessen, wofür braucht es eigentlich Emotionen? Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind Herdentiere und Emotionen sind das, was eine Resonanz eben beim anderen auslöst. Also wenn ich Angst habe zum Beispiel als Kind und ich zeige das, dass dann ein Erwachsener kommt und mir Schutz gibt, mich hält, mich beruhigt, mir Geborgenheit gibt, sozusagen bis ich mich wieder innerlich zu fassen habe, wieder zur Ruhe komme. Also dieses Wechselspiel auch, dieses Beziehungswechselspiel, dafür sind Emotionen ganz wichtig. Das als kleiner Nachgedanke, zu deiner Frage.
Ja, vielleicht ich versuche es nochmal anders auszudrücken. Also ich habe gerade so eine Situation im Kopf. Also zum einen habe ich gelesen bei Marshall Rosenberg, dass wir sind nicht für die Emotionen der anderen verantwortlich. Und gleichzeitig kann ich ja Emotionen in anderen auslösen. Und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Verhalten zeige, kann es sein, dass eine Person auf dieses Verhalten sehr wütend reagiert und eine andere Person auf dieses Verhalten überhaupt gar nicht reagiert. Also für die ist das völlig normal dann. Ne? Und wie kommt es zustande, dass ich einzelne Menschen, ich sage es jetzt mal bewusst, provozieren kann, ne? Also Emotionen in denen auslösen kann und mit exakt dem gleichen Verhalten bei anderen Menschen überhaupt nichts auslöse?
Gute Frage, finde ich. Also wir alle haben mehr oder weniger stark ausgeprägte Triggerpunkte, wo wir schneller empfindlich reagieren. Also kann zum Beispiel sein, dass bei mir ein solcher Punkt ist, ich fühle mich schnell abgelehnt. Und wenn wir zu dritt, angenommen wir drei, Suse, du und ich, wir wären Kollegen, ich komme vielleicht neu dazu bei euch ins Team, ihr kennt euch schon länger. Und wenn ihr dann beide zum Mittagessen geht und ihr fragt mich nicht, ob ich mitkomme, dann kann das sein, dass ich das nicht nur schade finde, sondern dass mich das richtig trifft und ich das werte, als ihr habt was gegen mich. Ein anderer Triggerpunkt kann sein, manche Menschen reagieren sehr empfindlich darauf, wenn sie das Gefühl haben, dass andere mit ihnen respektlos umgehen. Es könnte zum Beispiel die gleiche Situation sein, die ich eben beschrieben habe. Ihr beide geht zum Mittagessen und fragt mich nicht. Dann kann das sein, dass ich das unhöflich und respektlos finde, na, dass ich als geringschätzig erlebe. Wäre auch möglich. Und so gibt es bei uns Menschen verschiedene solche Punkte, auf die wir empfindlich reagieren. Kann zum Beispiel auch sein, dass ich ganz empfindlich reagiere darauf, wenn du dich aus meiner Sicht an eine Vereinbarung nicht hältst, die wir miteinander getroffen haben. Ne? Und so gibt es viele verschiedene Punkte, wo Menschen erstmal unterschiedlich empfindlich sind. Und wenn ich bei dir einen solchen wunden Punkt berühre, dann kann es sein, dass du heftiger reagierst, innerlich, vielleicht auch äußerlich, unverhältnismäßig heftig darauf reagierst und das zwischen uns das schwierig wird. Und je stärker ausgeprägt so ein Wunderpunkt ist, je empfindlicher du da drin bist, desto schneller passiert es, dass ich, ohne dass ich das weiß oder möchte, bei dir diesen wunden Punkt berühren kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also in Antwort auf das, was du von Marsha Rosenberg vorhin kurz skizziert hast, ja, natürlich, Menschen sind autonome Wesen und entscheiden selber über ihre Emotionen und ihr Verhalten, könnte man sagen. Ich kann keine Emotionen beim anderen machen. Ja, würde ich sagen, stimmt. Und zugleich gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, Tim, das war unterirdisch, was du da gemacht hast. Das geht gar nicht. Ja? Nicht nur, dass du alleine nicht leistungsfähig bist, auch im Team kriegst du nichts gebacken. Ja, wenn ich so mit dir reden würde, die Wahrscheinlichkeit, dass dich das kränkt, dass dich das wütend macht, dass dich das beschämt, die ist, glaube ich, relativ groß. Ja? Und natürlich mache ich nicht deine Emotionen, aber wenn ich so mit dir umgehe, dann wäre das fast merkwürdig, erstaunlich, wenn du darauf nicht irgendwie auch mindestens homöopathisch ärgerlich reagieren würdest. Dann wärst du schon ganz schön dickfällig. So. Ja. Also ich finde, wir müssen beides denken. Ja, auf der einen Seite, wir können niemandem in dem Sinn Emotionen machen und wir können nicht aktiv von außen die Emotionen bei jemandem verändern. Und das ist sogar auch einer der größten Fallstricke bei diesem Thema Umgang mit, in Anführungsstrichen, schwierigen Mitmenschen. Wenn ich den Glaubenssatz habe, wenn ich es nur richtig mache, dann kriege ich dich dazu, dass du verständnisvoller bist, dass du etwas einsiehst, dass du Dinge nicht mehr so persönlich nimmst, dass du friedlicher bist oder. Ja, das ist einer der großen Fallstricke, zu denken, ich könnte dich oder deine Emotionen dahingehend beeinflussen. Also ich würde sagen, ja, genau, da ist was dran. Und eben auf der anderen Seite aber auch, ich habe als Senderin, als Sprecherin, als diejenige, die mit anderen Menschen umgeht, einen Einfluss darauf, was ich bei denen auslöse. Und gut, wenn ich mit diesem Einfluss bewusst und auch verantwortungsbewusst umgehe.
Karin, da hätte ich spontane Frage, die habe ich eigentlich seit du gesagt hast, wunde Punkte. Wie entstehen wunde Punkte? Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, also stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und mit deinem Mann, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, mit deinem Mann ist das mit dem Streiten irgendwie schwierig, aber nicht dergestalt, dass es so harmonisch ist zwischen euch, sondern wenn dich etwas ärgert, sei es, dass er vielleicht wieder mal den Frühstückstisch nicht abgeräumt hat oder was auch immer. Und du sprichst es an und sagst, dass dich das ärgert und du blitzt ab bei ihm immer mit dem gleichen Satz. Er sagt immer, mach doch aus der Mücke keinen Elefanten. Und jetzt kann es sein, wenn du dich derart abgeklemmt und nicht gehört fühlst und nicht gesehen fühlst und abgebügelt fühlst, dass sich an dieser Stelle ein Wunderpunkt entwickelt, wenn du dich von anderen nicht ernst genommen fühlst. Und wenn du in Richtung eines solchen wunden Punktes schon früh in deinem Leben so eine Grundprägung gekriegt hast, dann hast du eine höhere Anfälligkeit, sage ich mal so, auch im späteren Leben Dinge, ja, dann schwer zu nehmen oder auch übel zu nehmen. Also beispielsweise, anderes Beispiel könnte man sagen, wenn ich Kind bin und ich kriege zu hören, sei nicht so eine Heulsuse, reiß dich mal zusammen. Dann kann es einerseits sein, dass ich das so verarbeite, am besten gar keine Emotionen mehr wahrzunehmen und die bei mir abzuklemmen. Es kann aber genauso sein, dass ich hochempfindlich in Zukunft auf so eine Rückmeldung reagiere und dann eher in den Gegenangriff gehe und sage, irgendwie, ja, du bist einfach grobholzig, grobschlächtig und mit dir stimmt was nicht, weil ich mich in diesem alten Schmerz getroffen fühle. Vielleicht irgendwie übertrieben zu sein, zu viel zu sein und nicht angemessen zu reagieren. Ja, und wenn dann jemand sagen würde, Mensch, ich finde tatsächlich, da übertreibst du ein Stück, dann kommt sofort dieses innere alte Gefühl, dieser alte Schmerz, dieses Museumsgefühl in meine Blutbahn. Und dann ist es so, dass ich nicht nur auf die Situation im Hier und Heute reagiere, sondern auch auf die Situation im Dort und Damals. Und dann vermischt es sich. Und dann kann es sogar sein, dass ich in einer Weise heftig gegen dich rede oder agiere in dem Moment, also dass du von dieser alten Wut eben auch was abbekommst und dann ich dann über Gebühr heftig auf dich reagiere.
Heißt das, wenn ich jetzt den Bogen schließe, nicht Bogen zeichne, dass quasi schwierige Menschen einfach nur überdurchschnittlich viele wunde Punkte haben?
Das wäre mindestens eine interessante Hypothese. Wir müssen erst mal gucken, was heißt denn eigentlich schwierig? Und gibt es denn eigentlich schwierige Menschen? Ich finde, die Frage lohnt sich. Wenn ich das als Systemikerin angucke, dann würde ich sagen, kein Wesen als solches ist schwierig. Das ist keine Eigenschaft, sondern das ist etwas, was als eine Wechselwirkung entstehen kann. Dass zwei Menschen, die miteinander umgehen, sich vielleicht sogar gegenseitig als schwierig erleben. Zugleich gibt es durchaus auch Menschen, die überdauernd in verschiedenen Situationen, unabhängig von ihrem Gegenüber, relativ stabil Verhaltensweisen zeigen, wo man sagen könnte, oh, das ist nicht ohne. Also beispielsweise schnell, jähzornig zu reagieren, cholerisch zu reagieren. Auch das gibt es ja. Also, dass es fast unabhängig davon ist, wer ist denn gerade der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin. Weitaus häufiger, glaube ich, und wäre auch so meine Erfahrung, sind aber die in Anführungsstrichen schwierigen Mitmenschen eher diejenigen, die vielleicht für mich schwierig sind, aber nicht unbedingt für dich oder für euch. Ja? Also, dass ich vielleicht eine Kollegin habe, die ich als total distanzlose Klette empfinde und die mich wirklich nervt, weil die ständig irgendwas von mir will und ständig Kontakt sucht. Und wo Suse vielleicht sagen würde, ach, das ist doch irgendwie eine ganz nette, zugewandte, offene, aufgeschlossene, kontaktfreudige Kollegin. Das heißt, da erlebe ich die als schwierig, aber Suse hätte vielleicht gar kein Thema. Oder umgekehrt, Tim, du würdest vielleicht sagen, da ist ein Kollege, mit dem ist das so angenehm zusammenzuarbeiten, weil der ist einfach super strukturiert, auf den kannst du dich verlassen, den kannst du zu allen möglichen Fragen stellen und der weiß immer Bescheid, der ist super gründlich. Und ich würde sagen, oh Gott, ey, der ist sowas von nervig, das ist so ein Pedant, der ist fast schon zwanghaft, wie der irgendwie in Absprachen, in Vorbereitungen für Termine sich organisiert, um Gottes Willen, mit dem würde ich am liebsten gar nicht zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben zwar mit der gleichen Person zu tun, aber wir erleben diese Person hochunterschiedlich. Und wenn wir jetzt sagen, schwierige Mitmenschen, also Menschen, die sich vielleicht wirklich überdauernd vielen anderen gegenüber schwierig verhalten, dann kann das gut sein, dass das zum Beispiel Menschen sind, die stärker ausgeprägte wunde Punkte haben. Und oder die in ganz zentralen Grundbedürfnissen, psychologischen Grundbedürfnissen, so wie eine Dauerfrustration haben. Also zum Beispiel sehr, sehr einsam sind. Ja? Oder das Gefühl haben, in ihrem Leben ganz viel Fremdbestimmung zu haben. Ständig wird über sie verfügt und entschieden und sie erleben sich als ohnmächtig und ausgeliefert. Aus solchen Situationen heraus können auch schwierige Verhaltensweisen entstehen, ja, dass ich dann übermäßig kontrollierend werde zum Beispiel oder sowas in der Art.
Was ich gerade noch spannend finde, ist, ich hatte dich eben so verstanden, dass in solchen Konfliktsituationen, wie du so eben eine skizziert hast, beispielhaft, ne, dass einer immer in irgendeiner bestimmten Art und Weise darauf reagiert und die andere Person sich dann als nicht gehört, nicht wahrgenommen fühlt. Und ich erlebe das schon so, dass Konflikte ja häufig immer gleich ablaufen. Ne? Also wenn ich so über Konflikte nachdenke, meistens entsteht da so ein, ich weiß nicht, wie so ein Flipperspiel. Ne? Man kommt da rein und auf einmal geht da so ding, 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 ding. Und dann ist man am Ende wieder an dem Punkt, wo man eigentlich gar
Ja.
nicht sein wollte. Und wie, also gibt's da irgendwie Möglichkeiten, jetzt so ganz praktisch irgendwie, wo ich darauf achten könnte, irgendwelche Verhaltensweisen oder wie ich mich auch vielleicht selbst reflektieren könnte in solchen Situationen, um nicht in dieses Flipperspiel zu geraten?
Erstmal ist das natürlich enorm schwer, weil in dem Moment, wo die Emotionen da sind, in dem Moment, wo ich da drin bin, wo ich erfüllt bin von vielleicht Ärger oder was auch immer in dem Moment, ist das mit dem Nachdenken immer schwierig, weil dann in gewisser Weise ein anderer Teil unseres Gehirns aktiv ist. Und das ist nicht der Teil des Gehirns, wo wir ganz bewusst, reflektierend, rational, erwachsen auf die Situation schauen. Ne? Also das ist nicht ohne. Was aber hilfreich ist, ist, wenn ich selber überhaupt erstmal mich kennenlerne, daraufhin, was sind denn für mich so typische Verhaltensmuster, die in allen Konflikten wieder ablaufen. Auch wenn jeder Mensch, mit dem ich in Konflikten bin, ein anderer Mensch ist, finde ich doch bei mir selber ein bestimmtes Verhaltensmuster wieder. Kann zum Beispiel sein, dass ich in Konflikten schnell dazu neige, zu verhärten. Oder dass ich in Konflikten dazu neige, doch in so ein richtig falsch Fahrwasser zu kommen und dem anderen nachweisen zu wollen, dass aber das, was er denkt oder fühlt oder wie eine Situation beurteilt, ganz unangemessen ist. Und diese Muster, in die wir dann reinrutschen und in die wir übrigens dann besonders reinrutschen, wenn wir emotionaler sind, ja, dann greifen diese Muster, die bei sich selber überhaupt erstmal zu identifizieren, würde ich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wenn ich anfange, die beobachten zu können, wenn ich sie identifiziert habe, kann ich sie ein Stück beobachten. Und das, was ich beobachten kann, das kann ich auch leichter beeinflussen. Das heißt, ich kann bemerken, oh Karin, jetzt kommst du gerade hier in so ein Fahrwasser von, wer hat recht? Ja? Und auch wenn ich es dann vielleicht in der Situation in meinem Streit mit dir noch nicht direkt hinkriege, dann merke ich es vielleicht im Nachhinein. Und dann kann ich zu dir hingehen und kann sagen, Tim, ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, ich habe mich ein Stück gestern auch verrannt und verbohrt. Ja? Und so ist es. Je früher ich den Punkt merke, wo es kippt, desto eher kann ich Einfluss drauf nehmen. Und das ist ein lebenslanges Lernen. Das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich für mich entscheide, doch, das lohnt sich. Und ich möchte vielleicht mit meiner Partnerin, meinem Partner, mit meiner besten Freundin, mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Chef, meiner Kollegin oder wem auch immer, nicht immer in diesen gleichen, wie du sagst, Flipper-Ping-Pong kommen, wo das Drehbuch sozusagen schon steht, und ich genau weiß, das geht jetzt gerade schief, oder ich sogar mir selber dabei zugucke, wie ich wieder ungünstig reagiere. Und im Konflikt treffen ja nun zwei solche Menschen aufeinander, die beide ihre Muster haben. Das macht die ganze Sache dann natürlich komplexer.
Ist das dann schon Teil von Verstrickung, also was du bei dir mal als Verstrickung bezeichnest?
Ja. Genau, das kann diese Verstrickung, die kann so Fahrt aufnehmen und so intensiv werden, die kann sich wirklich zu einem Spaghetti-Knoten auswachsen, dass daraus ein Teufelskreis entsteht. Also, wenn wir jetzt beieinander durch unser Konfliktmuster auch noch die wunden Punkte drücken, über die wir eben gesprochen haben, dann ist das wie ein Brandbeschleuniger. Ja? Und dann kann das zum Beispiel passieren, dass ich mich immer weniger ernst genommen fühle von dir und immer invasiver werde und immer mehr auf dich einrede und du dich dadurch immer kleiner gemacht fühlst und nicht gehört fühlst und deinerseits auf mich einredest und versuchst mir nachzuweisen, dass ich falsch liege und dann sind wir wirklich in einem Teufelskreis und dann wird es immer schlimmer. Und meistens geht man dann irgendwann frustriert auseinander mit knallenden Türen oder mit Gebrülle oder mit was auch immer. Für beide Seiten hoch unangenehm und für die Beziehung natürlich enorm schädlich. Was nicht heißt, dass das nicht 2, 3 Tage später schon wieder passieren kann.
Das heißt, wenn ich jetzt meine eigenen Verhaltensmuster kennengelernt habe und in solchen Situationen dann es mir gelingt, darauf zu achten, dass ich gerade wieder in eins dieser Verhaltensmuster reinrutsche, wäre es dann eine Möglichkeit zu sagen, ich probiere einfach mal eine andere
Ja.
Verhaltensweise aus. Also ich versuche einfach mal anders zu reagieren und gucke,
Genau.
was dann passiert.
Genau. Also die eine Möglichkeit, ich könnte mal mir vielleicht auch vorher überlegen, angenommen, es passiert mal wieder so eine Situation, wie könnte ich denn dann reagieren? Weil wenn ich in der Situation selber anfangen muss, nachzudenken, ist schwierig. Ja? Aber wenn ich mir dann vorher zum Beispiel überlege zu sagen, wenn das hochkocht und ein bestimmtes Level überschreitet, zu sagen, du Tim, ich brauche jetzt hier einen Cut. Ich muss mal 5 Minuten vor die Tür, weil sonst eskaliert es. Dann wäre das ja schon eine andere Variante, mich zu verhalten, als das, was sonst zu unserem Drehbuch passt. Eine zweite Möglichkeit ist, die ich habe, ist, dass ich mal versuche, dein Verhalten anders anzugucken, durch eine andere Brille anzugucken. Also nicht nur, wie wirkt es auf mich, nämlich rechthaberisch, dominant, ätzend, so, sondern wie mag es dir gehen, dass du dich so verhältst? Das ist oft echt ein interessanter Gedanke. Denn du hast ja gute Gründe, dass du dich so verhältst. Also auch deinem kämpferischen Verhalten liegt ja innerlich eine Not in dem Moment zugrunde. Auch wenn ich die von außen erstmal gar nicht sehen kann oder sehen will. Meine eigene Not, die fühle ich. Ja? Meine eigene kämpferische Verhaltensweise, die sehe ich vielleicht nicht unbedingt, aber meine eigene Not fühle ich. Und wenn ich mal unterstelle, in dir gibt es auch so etwas, was dich dazu bringt, dich so zu verhalten, wie ich es unmöglich, ätzend und daneben finde, dann tue ich auch schon viel dafür, wieder einen Schritt, mich zu öffnen, anstatt in so eine Verhärtung reinzugehen. Auch das ist eine Möglichkeit.
Also versuchen, mein Gegenüber dann auch besser zu
Ja, und
verstehen.
das gelingt in der Regel dann besser, wenn wir nicht akut im Konflikt miteinander sind, dann dominieren die Emotionen, dann ist es schwierig zuzuhören, dann ist es schwierig von sich zu sprechen, statt in die Anklage zu gehen. Dann sind wir im Verteidigungs- oder im Angriffs- oder im Rechtfertigungsmodus, im Kampfmodus, aber nicht in dem Modus von, hey, lass uns mal gucken, was ist da eigentlich schiefgegangen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, wenn das passiert und wenn wir aneinander geraten, es ist ja menschlich, dass wir danach beide gucken oder einer von beiden guckt, ist das möglich, dass wir nochmal sprechen? Dass nicht so ein eisiges Schweigen, so eine, ja, wie so ein Kontaktabbruch passiert, sondern einer von beiden, der sich dazu in der Lage fühlt, nochmal das Gespräch sucht, auf den anderen zugeht. Denn in der Regel, ich muss ja mit dem anderen wieder zusammenarbeiten oder der ist Teil meiner Familie oder Teil meines Freundeskreises. Und da drin steckt auch eine Chance, wenn wir gemeinsam noch mal auf den Scherbenhaufen gucken können, den wir da angerichtet haben, noch etwas besser zu verstehen. Womit habe ich dich so getroffen? Womit habe ich dich so auf die Palme gebracht? Was hat das, was ich gesagt oder getan habe, bei dir ausgelöst? Und wenn ich das besser verstehe und du umgekehrt vielleicht sogar auch besser verstehst, was du bei mir ausgelöst hast und warum ich so wütend war, dann ist einiges dafür getan, dass wir auch ein Stückchen wachsen können miteinander. Und jeder hat ja diese besonderen Empfindlichkeiten, ne? Kann zum Beispiel sein, dass ich eine Empfindlichkeit da drin habe, wenn du zu spät kommst und sei es nur 5 Minuten. Dass das bei mir einen wunden Punkt trifft, dass ich das als geringschätzig erlebe. Da aßt jemand mit meiner Zeit rum. Ich bin fremdbestimmt. Ich muss jetzt auf dich warten. Ja? Und wenn ich da ein Thema habe und einen wunden Punkt habe, dann ist es vielleicht auch gut, wenn du das weißt. Zum einen, weil du dich dann in besonderer Weise darauf einstellen kannst, wenn du das willst, wirklich pünktlich zu sein. Das wäre für mich natürlich ein Segen, wenn du das machst. Umgekehrt aber auch, wenn du weißt darum, dass ich diesen wunden Punkt habe und du kriegst so eine Reaktion von mir ab, dass du es ein Stückchen anders deuten kannst und auch weißt, oh ja, da hat sie einen wunden Punkt. Und gut, wenn ich natürlich selber auch weiß, dass ich da einen wunden Punkt habe und du jetzt nicht der alleinige Verantwortliche dafür bist, damit umzugehen, Wenn ich weiß, ich habe einen wunden Punkt, dann kann ich auch leichter mich ein Stück mäßigen und kann leichter gucken, hey, Moment mal, Tim, was von meinem Ärger gehört gerade wirklich berechtigterweise zu dir und in die Situation? Und was von meinem Ärger gehört auch gar nicht zu dir, sondern ist wirklich meine Empfindlichkeit und meine Macke vielleicht auch so ein Stück. Wir haben ja auch alle irgendwelche Macken.
Jetzt ist es ja so, wenn ich dir so zuhöre, habe ich so ein Bild im Kopf von einer Beziehung auf Augenhöhe, ne, wo jeder für sich so ein Stück weit guckt, welches ist mein Anteil, was ist der Anteil meines Gegenübers, ich möchte mein Gegenüber auch verstehen, versuche mein Verhalten irgendwie zu verändern, um zu sehen, was löst es aus, versuche die Not des anderen zu verstehen, um darauf eingehen zu können, damit umgehen zu können. Wenn ich jetzt in den Arbeitskontext gucke, ist es ja häufig so, dass ich gar nicht Beziehungen auf Augenhöhe habe unbedingt. Also das ist ja in der Arbeitswelt gibt es ja häufig auch Situationen, wo einfach durch hierarchische Beziehungen in der Arbeitswelt ich nicht davon ausgehen kann, dass ich in einen auf Augenhöhe Konflikt gerate, sondern vielleicht in eine Konfliktsituation, wo mein Gegenüber mehrere Ebenen über
Ja,
mir ist.
ich würde gern an der Stelle unterscheiden, und zwar zwischen
Werbung. Stell dir vor, Karin würde deine Fragen beantworten. Am 5. Dezember hast du die Gelegenheit, Karin Zoller live in unserem Agile Soul Online-Event zu treffen und sie alles zu fragen, was dich interessiert. Mit ein bisschen Glück kannst du ein Ticket für das Event gewinnen. Gesponsert von der Sinnvoll Führen GmbH. Alle Details zum Gewinnspiel sowie den Link zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen dir viel Glück. Werbung Ende. Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse zum Umgang mit schwierigen Menschen bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.